Neues Lernen, der Podcast. Corporate Learning weitergedacht mit Christina Enderle da Silva und Julia Senner.
Sie wollen frischen Wind in Sachen Softwareanbieter? Auf softwarevergleich.de können Sie schnell und einfach führende HR-Softwareanbieter miteinander vergleichen. Mit unserem brandneuen Softwarevergleich-Newsletter erhalten Sie exklusive Updates direkt in Ihr Postfach. Jetzt anmelden unter softwarevergleich.de/newsletter.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Neues Lernen. Dieses Mal wieder eine Folge, die wir total pünktlich machen, wobei
nicht so ganz.
Ein bisschen verzögert, weil der aktuelle Aufhänger für unsere Podcast-Folge lag eigentlich Anfang März.
Nämlich der Weltfrauentag. Und was das mit dem Podcast zu tun hat, das erklären wir gleich. Aber wir fangen mal an mit einer Statistik, die wir passenderweise auf unserem Online-Portal gefunden haben, am haufe.de Personal. Da steht nämlich, nach wie vor dominieren die Männer in Deutschlands Vorstandsetagen. Aber im vergangenen Jahr gelang vergleichsweise vielen Frauen der Sprung in die oberste Führungsebene. Ihr Anteil in den Vorständen der 200 umsatzstärksten Unternehmen liegt aktuell bei 17,5%. Ein Höchststand. Experten deuten dies als erste Erfolge des zweiten Führungspositionengesetzes. Ich wusste nicht mal, dass es sowas gibt.
Das FIPOC 2.
Ja.
Ja, und trotzdem ist natürlich klar, wir sind noch nicht da, wo wir gerne hinkommen würden. Und natürlich, es gibt die Frauenquote inzwischen und man merkt natürlich auch, dass die Effekte zeigt. Aber wir wollten in unserer Podcast-Folge jetzt eben, und nun kommen wir endlich zum Thema, mal aufzeigen, was man denn noch so tun kann in der Praxis, abgesehen von einer Frauenquote, um mehr Frauen in Führung zu bringen.
Und unser Gast für diese Folge war Miriam Sternitzky. Sie ist Chief People Officer bei dem mittelständischen Unternehmen Westwing, einem Online-Shopping-Club für Möbel.
Wir arbeiten nicht mit Quoten, sondern wir sagen einfach, wir wollen die besten Leute in den Positionen haben, die genau das mitbringen, was wir brauchen. Und da sagen wir halt auch wirklich, wir haben den Anspruch, gerade im C-Level das beste Führungsteam zu haben, unseren Investoren gegenüber, unseren KundInnen gegenüber, unserem Team gegenüber. Und das sind aktuell die Personen, die wir da in den Rollen haben.
Ja, die eine Maßnahme, die wir vorhin auch schon genannt haben, die Frauenquote, hat Miriam also schon ausgeschlossen. Aber wie genau es ihr trotzdem gelingt, bei einem Frauenanteil von 60% im Unternehmen tatsächlich auch 60% der Führungspositionen mit Frauen zu besetzen, hat sie uns noch detailliert erzählt.
Dann bleibt uns nicht mehr viel zu sagen als ab ins Gespräch.
Gespräch.
Ja, hallo und herzlich willkommen heute Morgen bei uns an Miriam Sternitzky. Hallo.
Hi ihr beiden, ich freue mich hier zu sein.
Ja, schön, dass du heute wieder mal, also wir sagen immer wieder mal, remote zugeschaltet bist, weil ja unsere meisten Gäste im Podcast remote zugeschaltet sind. Du sitzt in München oder wo bist du heute?
Genau, ich bin in München in unserem wunderschönen Westwing Office.
Aha, sehr schön. Und wir haben ja gerade erst den Weltfrauentag, kann man da eigentlich sagen?
Gefeiert?
Gefeiert oder begangen.
Gut.
Und heute haben wir ein Thema, das du uns mitgebracht hast. Wir sprechen über weibliche Führungskräfte, über Female Leadership. Deswegen zum Einstieg vielleicht zum Weltfrauentag, es sind ja die üblichen Statistiken im Umlauf zum Gender Pay Gap, zum Frauenanteil in Führungspositionen. Und sie zeigen natürlich auch dieses Jahr wieder, es gibt immer noch große Unterschiede. Warum würdest du sagen, so mal als generelle Einordnung zum Einstieg, wo siehst du denn so die Haupthinderungsgründe dafür, dass eben immer noch weniger Frauen in Führungspositionen sind als Männer, dass es immer noch Vergütungsunterschiede gibt? Worin siehst du so die Hauptgründe?
Also erstmal, ich fand es total traurig, wieder die aktuellen Daten zu sehen. Das ist schon echt bitter. Also was ich so gesehen habe jetzt irgendwie auf LinkedIn, 23% der Führungskräfte nur sind weiblich in Deutschland. Das ist echt wenig. Und auch so im europaweiten Vergleich, da dümpeln wir damit ja wirklich auf einem der letzten Plätze rum. Und wenn wir uns dann noch anschauen, wie viele dieser Frauen Mütter sind, dann wird es ja richtig dünn. Was sind so die Gründe dafür? Ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele. Das kann ich jetzt ganz weit ausholen. Und ich glaube, es ist so eine Mischung aus kulturellen Gründen, aus strukturellen Faktoren, aber auch viel natürlich nochmal individuell. Also fangen wir vielleicht mal an. Kulturell, ganz ehrlich, schon im Kindesalter werden uns da so bestimmte Rollenbilder anerzogen. Also es wäre schon oft noch so dieses Rosa für Mädchen, Blau für Jungs, Puppen versus Bauklötze. Da wird auch einfach früh die Grundlage gelegt. Mädchen sollen eher nett sein, fürsorglich, hübsch und Jungs wirklich stark, wild, durchsetzungsfähig. Und dieses Schubladendenken zieht sich dann auch einfach durch die Gesellschaft. Und später, wenn wir Frauen dann Karriere machen, dann wird es eben nicht besser. Also wenn man als Frau durchsetzungsfähig ist, dann wird man schnell als irgendwie zu hart oder unangenehm wahrgenommen. Und ein Mann in der gleichen Position mit dem gleichen Verhalten wird dann als stark oder entscheidungsfreudig gefeiert. Also ich finde, da liegt schon mal ganz viel Unterschied drin. Und deswegen, ja, ist es manchmal, glaube ich, dann auch wirklich schwer für uns Frauen, aus diesen traditionellen Rollenbildern auszubrechen. Und richtig übel wird es dann, wenn Frauen auch noch Mütter sind. Also da gibt es ja auch ganz viele Studien, die zeigen, dass Frauen mit Kindern oft als weniger engagiert wahrgenommen werden, während Männer, die Väter werden, in den Augen vieler sogar an beruflicher Kompetenz gewinnen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, diesen Fatherhood-Bonus, wie man das nennt, oder auf der anderen Seite die Motherhood-Penalty. Also heißt, Väter bekommen für denselben Spagat aus Job und Familie Respekt. Und Mütter müssen sich dafür rechtfertigen. Also da fängt es ja schon mal an. Genau, das sind so die kulturellen Sachen. Dann strukturell, also ist ja doch nach wie vor häufig so, dass Frauen immer noch mit der Erwartung einfach konfrontiert sind, Familie und Karriere gleichzeitig zu managen, während Männer sich mehr auf den Job konzentrieren können. Und da fand ich es auch wieder total interessant. Da gab es auch eine Umfrage. Fast die Hälfte der Frauen sagen, dass sie nach wie vor nicht glauben, dass beides möglich ist gleichzeitig. Familie und Karriere. Und wenn man sich dann anschaut, in Deutschland arbeiten aber viel mehr Frauen in Teilzeit, was sich dann ja auch wieder negativ auf Beförderungen, Gehaltsentwicklungen auswirkt. Und ich finde, das ist so ein Teufelskreis. Also mehr Teilzeit bedeutet dann ja auch weniger Aufstiegschancen und das wiederum verfestigt dann ja immer mehr dieses klassische Rollenbild. Und natürlich auch mehr Frauen gehen nach der Geburt in Elternzeit. Und auch da, die Realität ist leider, dass nach der Rückkehr aus der Elternzeit viele Frauen in niedrigere Positionen gedrängt werden, wirklich einen Karriereknick auch erstmal haben. Und wenn man sich so anschaut, irgendwie, ich finde auch in der Politik, manchmal habe ich so ein Gefühl, es geht irgendwie einen Schritt vorwärts, zwei Schritte zurück. Also auch so ein Thema, jetzt wieder die Herabsetzung der Elterngeldgrenze, ist für mich ein Schritt in die falsche Richtung. Wenn man sich anschaut, irgendwie, wie ist die Betreuungssituation in Deutschland, auch eine Riesenhürde für Frauen, dann auch wieder irgendwie in Vollzeit zu gehen oder überhaupt wieder ins Berufsleben einzusteigen. So, das sind so die gesellschaftlichen, strukturellen Gründe in meinen Augen. Aber ganz ehrlich, ich glaube, es geht auch ganz viel so um das Thema Mut und Selbstvertrauen. Also du hast es ja gerade gesagt, so dieser Gender Pay Gap. Ich finde, es gibt aber auch einen echten Gender Confidence Gap. Da glaube ich ganz viele.
Inwiefern?
Der ganz viele Frauen betrifft. Also einfach gesagt, viele Frauen sind einfach weniger selbstsicher in Bezug auf ihre Fähigkeiten, ihre Erfolge und unterschätzen sich oft selbst, während Männer tendenziell vielleicht eher geneigt sind, ihre Leistungen wirklich anzuerkennen. Und da gibt es ja auch super viele Studien dazu. Und ich glaube, da liegt viel auch an uns tatsächlich.
Okay, also ein ganzes Bündel an Ursachen. Jetzt springe ich quasi mal in die Metaperspektive. Von außen könnten jetzt ja auch manche sagen, jetzt sind wir hier wieder drei Frauen und wir hatten dasselbe schon mal. Wir haben mit Magdalena Rogel über Emotionen in der Arbeitswelt gesprochen als drei Frauen. Jetzt sprechen wir wieder als drei Frauenrunde über Female Leadership und den Anteil von Frauen in Führungspositionen. Du hast jetzt natürlich viele Gründe genannt, aber würdest du sagen, von außen meinst du, das ist ein Thema, das viele als schon überdiskutiert oder überfokussiert wahrnehmen und sagen, das diskutieren eben Frauen unter sich, weil sie da immer noch strukturelle Diskrepanzen erkennen? Oder ist es ein Thema, das Unternehmen unbedingt fokussieren müssen, weil sie da Potenziale liegen lassen?
Ja, also erstmal bin ich total bei dir. Ich kriege auch immer relativ viel Gegenwind, gerade wenn ich irgendwie zu den Themen auch so auf LinkedIn poste, da sind immer ganz viele Kommentare in die Richtung, hey, ganz ehrlich, das Thema ist doch so ausgelutscht, müssen wir da wirklich noch drüber sprechen? Aber ich finde einfach, ja, wir müssen drüber sprechen, immer und immer wieder, weil bis sich da nichts verändert, müssen wir auch laut sein und müssen wir auch entsprechend uns dafür einsetzen, dass sich Dinge verändern. Jetzt zu deiner Frage so, wie ist das mit Unternehmen, wie wichtig ist es da entsprechend die Rahmenbedingungen zu schaffen? Ich finde extrem wichtig. Also das eine ist natürlich irgendwie das Employer Branding, wo es ja ganz viele Indikationen dafür gibt, wie wichtig das ist, um als attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen zu werden. Aber auch einfach wirklich aus der Business-Perspektive. Also Diversität führt zu besseren Entscheidungen, kreativeren Lösungen und irgendwo auch einer besseren Unternehmenskultur. Insofern ist es auch einfach ein Business Case. Es ist nicht nur irgendwie, wir tun was Gutes aus reinem Goodwill, sondern tatsächlich Unternehmen haben auch einfach einen ganz klaren Wettbewerbsvorteil, wenn sie sich dafür einsetzen.
Du bist ja Chief People Officer bei Westwing und wir durften im Vorgespräch ja schon erfahren, dass in eurer Belegschaft es so ist, dass 60% Frauen sind und auch 60% der Führungspositionen mit Frauen besetzt sind. Also ihr habt es geschafft, eben dass entsprechend des tatsächlichen Anteils auch die Frauen in Führung kommen. Wie seid ihr denn zu dieser Zahl überhaupt hingekommen? Wie hat sich das entwickelt?
Ich muss sagen, das ist echt so eine Zahl, auf die ich sehr stolz bin. Jetzt kann man natürlich sagen, bei uns ist es schon mal einfacher, in dieser Grundgesamtheit mehr Frauen an Bord zu bekommen, weil tendenziell natürlich auch unsere KundInnen häufiger weiblich sind. Das heißt, wir sind da sehr bekannt und ich glaube, auf dem Markt auch sehr attraktiv als Arbeitgeber für Frauen, auch einfach aufgrund unserer Brand und aufgrund unserer Produkte. Das finde ich, muss man auch einfach mal zugeben. Das ist vielleicht in einem Tech-Unternehmen nochmal schwieriger, wo du einfach in der Grundgesamtheit halt vielleicht schon mal irgendwie nur 20% Frauen hast. Aber dann hinzubekommen, dass man sagt, man hat wirklich dann den gleichen Prozentsatz auch in der Führungsebene und tatsächlich bei uns auch in der höchsten Führungsebene. Wir nennen das Senior Leaders bei Westwing, das bedeutet Directors, VP und C-Level. Da sind es auch wieder 60%. Das ist schon eine Anstrengung. Und ich bin jetzt seit 9 Jahren mit dabei bei Westwing und ich muss sagen, wir haben das immer so gelebt. Also es ist nicht so, dass sich das erst über die Jahre entwickelt hat. Ich glaube, natürlich auch mit unserer Kundin Delia als starkes Vorbild für Frauen bei Westwing. Und auch Delia hat da immer großen Wert drauf gelegt. Was ich aber gemerkt habe in den letzten Jahren, ist, es ist sehr viel schwieriger geworden. Warum das? Als ich zu Westwing gekommen bin, war ich 26 und der Altersdurchschnitt bei Westwing war auch ungefähr so Mitte 20. Wir werden aber jedes Jahr älter. Also ich meine, wir sind seit 2018 an der Börse, wir werden professioneller, wir holen mehr auch Experten rein mit mehr Berufserfahrung. Der Altersdurchschnitt bei Westwing ist jetzt so kontinuierlich mit mir gestiegen. Ich bin jetzt 34 und tatsächlich auch der Altersdurchschnitt bei Westwing ist 34. Und jetzt könnt ihr euch das ausmalen. Altersdurchschnitt 34 und 60% der Belegschaft und auch der Führungskräfte weiblich. Wie viele Leute da jedes Jahr schwanger werden, in Elternzeit gehen, aus der Elternzeit zurückkommen. Ich habe jetzt nochmal die Daten angeschaut für letztes Jahr. Alleine bei uns im Headquarter in München hatten wir mehr als 100 Elternzeitrückkehrerinnen. Und das muss man natürlich erstmal managen. Das ist super anstrengend. Wir haben natürlich total viele Frauen in Teilzeit und auch viele Frauen in Teilzeit in Führungspositionen. Und ich muss sagen, das hält uns schon ganz schön beschäftigt. Vor allem natürlich mein Team, aber auch sämtliche Leader bei Westwing. Immer wieder auch zu überlegen, okay, wie gehen wir damit um, wenn eine Frau in Elternzeit geht? Und dann aber auch, wenn die Frau aus Elternzeit zurückgeht und die Stelle vielleicht zwischenzeitlich besetzt wurde, wo haben wir eine neue, tolle Opportunity für diese Frau? Wie müssen wir auch Jobs gestalten, sodass Frauen die in Teilzeit auch ausfüllen können und so weiter und so weiter? Deswegen muss ich wirklich sagen, bei uns ist es eine ganz bewusste Entscheidung. Und es ist nicht einfach. Es macht einiges deutlich schwieriger, aber wir glauben einfach fest daran, dass es das Richtige ist. Und wir sehen natürlich auf der anderen Seite auch ganz klar den Business Case, von dem wir gerade gesprochen haben.
Wir haben ja in unserem Podcast die Rubrik ganz konkret und da du eben schon wirklich so in die konkreten Maßnahmen einsteigst, würde ich dich eben auch bitten, das noch ein bisschen näher auszuführen.
Ganz konkret.
Also was tut ihr ganz konkret, um eben Frauen in Führungspositionen zu fördern, vielleicht aufgegliedert in was tut ihr bei den Rahmenbedingungen und Strukturen, was tut ihr vielleicht auch für das Mindset der Mitarbeitenden, was sind da so ganz konkrete Maßnahmen, die ihr ergreift, um eben den Frauenanteil in Führungspositionen zu fördern und ja auch dann zu halten, wie ich jetzt aus deinen Aussagen heraushöre?
Also ich glaube, wenn wir bei den Rahmenbedingungen anfangen, dann ist es natürlich viel auch, was tatsächlich jetzt konkret auch Mütter betrifft. Und da finde ich es einfach so, dass das größte Thema flexible Arbeitszeiten und ja, Flexibilität allgemein. Also uns ist so wichtig, dass Frauen bei Westwing wissen, dass sie Karriere machen können, ohne dafür ihre Lebensplanung oder irgendwie Familie aufgeben zu müssen. Das heißt, was wir anbieten, ist einmal das Thema flexible Arbeitszeiten. Wir haben ganz viele Eltern, die beispielsweise nachmittags ihre Kinder aus der Kita abholen und sich dann abends nochmal hinsetzen an den Laptop. Und das ist überhaupt kein Problem. Also ich finde so diese Präsenzzeiten sind so schwierig. Das verstehe ich einfach nicht. Also wenn jemand einen guten Job macht, dann ist mir doch egal, wann der sich hinsetzt. Natürlich gibt es irgendwie Meetings und so, die synchron verlaufen müssen. Aber wann die Person am Laptop ist und ihre E-Mails beantwortet etc., das verstehe ich nicht, warum man das nicht flexibler macht. Also das ist so ein Punkt. Dann aber auch das Thema Homeoffice. Also wir sehen ja jetzt ganz viel in der Branche wieder das Thema Back to the Office, Arbeitgeber, die ihre Leute wieder 5 Tage die Woche einbestellen. Wir haben bei Wrestling aktuell die Policy 2 Tage Office, 3 Tage Homeoffice. 2 Tage Office, weil ich auch fest daran glaube, dass dieser persönliche Austausch wichtig ist. Vielleicht gehen wir auch irgendwann auf 3 Tage hoch, aber gerade Eltern schätzen das natürlich enorm, auch Tage zu haben, wo sie von zu Hause aus arbeiten können. Das ist so das Thema, glaube ich, was ja einfach extrem wichtig ist. Dann das Thema Betreuungsmöglichkeiten hatte ich ja vorhin auch angesprochen bei den strukturellen Hürden. Also das ist das, was ich so oft mitbekomme. Frauen würden gerne arbeiten, Frauen würden gerne aus der Elternzeit zurückkehren, aber sie finden einfach keine Kita-Plätze. Und dann ist es so einfach, als Arbeitgeber einfach irgendwie den schwarzen Peter der Politik zuzuschieben und zu sagen, ja, da kann man ja nichts machen. Ich finde aber, als Arbeitgeber kannst du sehr wohl überlegen, wie kann ich da aktiv werden. Das heißt, wir haben auf der einen Seite ganz viele Kooperationen mit Kitas, mit Kindergärten. Wir haben aber dann gemerkt, irgendwie, dass das reicht noch nicht. Da haben wir aber trotzdem noch zu wenig auch Einfluss darauf. Das heißt, wir haben auch unsere eigene Westwing-Kita. Die Westwing-Wichte, die ist eben auch direkt in unserem Office-Komplex. Das heißt, da können auch Eltern ihre Kinder vorbeibringen und wissen einfach, sie haben tatsächlich auch diese physische Nähe, wenn irgendwie was wäre, können kurz mal vorbei. Also das ist auch sowas, was uns da wichtig ist. Was wir uns gerade auch nochmal anschauen, ist das Thema Nanny-Services. Also was wir auch gemerkt haben, manchmal muss man irgendwie auch spontan sein können. Und da gucken wir uns gerade auch an, was für zusätzliche Flexibilität wir mal bieten können. Und das sind natürlich auch so allgemeine Entscheidungen, die wichtig sind. Also wir haben zum Beispiel eben auch das ganz klare Prinzip, jede Position muss in Teilzeit möglich sein. Also wenn ich jetzt irgendwie in Elternzeit gehen würde und in Teilzeit zurückkommen möchte, dann müssen wir eben schauen, wie müssen wir mein Team strukturieren, wie müssen wir meinen Job strukturieren, dass das möglich ist. Und natürlich gibt es auch da Grenzen. Also klar, jetzt irgendwie CPO mit 10 Stunden die Woche, das wird schwierig, da muss ich auch ehrlich sein. Aber CPO mit 30 Stunden, warum nicht? Also das finde ich, ist ganz wichtig, eben da auch entsprechende Prinzipien festzuhalten.
Wie steht's da um das Thema Shared Leadership? Also habt ihr das auch 2 Personen in einer Führungsposition oder eben, ja?
Wir haben das tatsächlich experimentiert, tatsächlich auch bei mir im Team sogar. Also wir hatten einen Business-Partner-Bereich im People-Team, wo wir Shared Leadership ausprobiert haben. Und da hat es extrem gut funktioniert, weil die beiden sich aber auch sehr, sehr gut ergänzt haben. Und ich glaube, es gibt halt ganz viele Faktoren, die nötig sind für das Thema Shared Leadership. Ich glaube zum Beispiel so das Thema auch Ego ist so eine Sache. Also die beiden waren halt auch so, dass sie gesagt haben, es ist völlig fein, wenn ich eine Idee hatte und du bist aber dann an den Tagen da, wo sie irgendwie executed wird und deswegen wirst du dafür gefeiert und vice versa, du machst vielleicht einen Fehler und ich muss dann dafür einstehen. Ich finde es schon tricky, ich finde es total toll. Wir sehen das ja auch immer wieder bei anderen Firmen, die davon berichten, wie es funktioniert. Also ich glaube, es kann funktionieren. Ich glaube aber, es gibt ganz, ganz viele potenzielle Risiken, was wir deswegen eher als Modell haben, ist, dass wir sagen, wir splitten Teams auf. Wir sind ein Fan von ganz klarer Verantwortung und Accountability. Und was wir dann eben schon öfter hatten, war zu sagen, okay, eine Führungskraft hatte irgendwie 10 Direct Reports in Vollzeit. Warum machen wir nicht 2 Teams draus, die dann wirklich auch spezialisierter sind, wo wir wirklich sagen, die haben dann die Expertise zum Beispiel bei uns für verschiedene Kategorien von Möbeln und haben dann eben jeweils eine Führungskraft mit vielleicht nur 4 oder 5 Direct Reports. Also bei uns ist es oft so, dass wir eher sagen, wie stellen wir strukturell die Weichen, als jetzt wirklich per se drauf zu pochen. Wir hatten aber zum Beispiel jetzt auch schon Bewerbungen von Paaren, also wo wirklich sich Frauen auch gemeinsam beworben haben. Und da sind wir natürlich auch total offen dafür, wenn die schon sagen, wir haben uns gefunden, wir glauben, it's a match, wir bringen all das mit, was es für Shared Leadership braucht, dann berücksichtigen wir die genauso wie andere Kandidatinnen und Kandidaten in einem Bewerbungsprozess. Und genauso wäre es natürlich auch intern. Also wenn sich da das so rauskristallisieren würde, dass wir sagen, wir haben da zwei Leute, die scheinen ein Match zu sein, dann wären wir auch offen, das auszuprobieren.
Und trotzdem sprechen wir bei Shared Leadership meistens von zwei Frauen, oder?
Das stimmt, das stimmt. Da siehst du mal, wie man sozialisiert ist. Ich bin auch sofort in die Falle, in Anführungszeichen, reingetappt. Ja, mit Männern haben wir das tatsächlich noch nicht gesehen. Und man muss aber auch sagen, auch bei uns nach wie vor sind weniger Männer, die in Teilzeit da sind.
Jetzt haben wir ganz viel über diese strukturellen Dinge gesprochen. Und ich würde aber gerne an was anschließen, was du auch am Anfang gesagt hast. Du hast gesagt, es fehlt irgendwie auch so ein bisschen Mut und Konfidenz. Und da würde ich jetzt noch einen Schritt weiter gehen. Also um sich sozusagen vielleicht auch fit zu machen für eine Karriere, braucht es ja auch Entwicklungsprogramme. Was habt ihr denn bei Westwing an Führungsentwicklungsprogrammen oder Lernprogrammen vielleicht auch für Frauen?
Ich glaube, Entwicklungsprogramme sind das eine. Ich würde vielleicht nochmal da auch einhaken, was ihr vorhin auch angesprochen hattet, also so das Thema Mindset. Weil für mich beginnt es noch vor den Entwicklungsprogrammen eigentlich. Also ich finde, für Frauen ist es so wichtig, wirklich auch Vorbilder zu haben. Also andere Frauen in Führung, die wirklich sichtbar sind. Und da haben wir natürlich Delia als Musterbeispiel, als Gründerin, die damals auch, als ich zu Westwing gekommen bin, mich total inspiriert hat. Und einfach so eine starke Frau, eine starke Gründerin zu sehen, das hat eine enorme Wirkung und kann Frauen halt wirklich motivieren. Das heißt, wir sorgen schon auch dafür, dass andere Führungskräfte sehr sichtbar sind im Unternehmen. Und das aber nicht nur intern, sondern tatsächlich auch extern. Also wir haben so ein Programm, das heißt Wing Women. Und da haben wir den Vorteil, dass Delia auch sehr gut vernetzt ist. Das heißt, die lädt immer wieder andere Gründerinnen oder andere erfolgreiche Businessfrauen zu uns ein für eine Q&A mit unserem Team, die dann eben auch ganz offen darüber berichten, wie war ihr Weg, was gab es eben auch vielleicht für Hürden, was gab es für Rückschläge, aber wie sind sie den Weg gegangen? Das finde ich ist so ein wichtiges Thema. Aber dann, klar, was du sagst, also auch Weiterentwicklungsprogramme für Frauen sind super wichtig. Da ist aber halt so ein bisschen die Frage, braucht man wirklich andere Weiterentwicklungsprogramme für Frauen oder nicht? Und ich finde die Frage immer so ein bisschen problematisch, weil es ist, also klar, es gibt bestimmte Programme, die sind vielleicht interessanter für Frauen als für Männer. Wir unterscheiden grundsätzlich nicht, wenn es vor allem also um unser Weiterbildungsportfolio geht, weil wir halt auch sagen, da gibt es Sachen, die sind vielleicht für einzelne Personen interessanter als für andere. Aber da wollen wir bewusst nicht sagen, diese Trainings, diese Programme sind nur für Frauen zugänglich oder diese Trainingsprogramme sind nur für Männer zugänglich. Was wir aber haben, ist schon nochmal so eine Reihe, jetzt gerade zum Beispiel auch wieder bewusst zum Weltfrauentag. Das nennen wir Women at Westwing. Und da haben wir tatsächlich Sessions von Frauen bei Westwing für Frauen bei Westwing, wo es dann besonders nochmal um Themen geht, die uns Frauen einfach nochmal mehr beschäftigen. Also gerade so das Thema Vereinbarkeit. Wie schaffe ich den Spagat zwischen Karriere und Familie? Oder ich habe mal eine Session gegeben zum Thema Imposter-Syndrom. Wie gehe ich mit Selbstzweifeln um? Ganz viele Q&As tatsächlich auch mit unseren Frauen bei Westwing, um da schon auch nochmal eine Plattform zu bieten, wo wir genau diese Themen, wo wir sehen, das sind vielleicht gerade auch in Führung nochmal irgendwie tendenziell so eher die Schwächen vielleicht, die häufiger bei Frauen vorkommen, um das so ein bisschen zu unterstützen. Wie kann ich denn genau mit diesen Schwierigkeiten umgehen? Aber auch hier sind wir wieder sehr inklusiv. Also da würden wir niemals Männer ausschließen, sondern die Sessions heißen dann zwar Women at Westwing, aber sind natürlich auch offen für Männer, die ähnliche Probleme haben.
Siehst du dich denn selbst auch als a Role Model für andere oder bist du auch für andere Frauen eine Mentorin im Unternehmen?
Mhm. Ja, ich versuche es zu sein. Also das ist immer so, ich finde sich selbst als Role Model zu bezeichnen, so schwierig ist dann halt direkt wieder so eingebildet, arrogant. Aber das zeigt ja auch schon wieder, wie denke ich drüber nach. Aber ja, ich freue mich jedes Mal, wenn ich dieses Feedback bekomme. Und was ich auf jeden Fall versuche, ist, ein Vorbild zu sein in puncto auch, wie offen spreche ich irgendwie über meine eigenen Probleme, über meinen eigenen Weg. Das, was ich gerade zum Beispiel erzählt habe, dass sie diese Session anbietet zum Thema Imposter-Syndrom, ist nicht einfach so von oben herab, ihr habt vielleicht das Imposter-Syndrom und was kann ich euch für Tipps geben, sondern da teile ich halt wirklich auch meinen Weg und mache mich da selbst auch nackig. Also als ich diese Session zum ersten Mal gegeben habe, meinte auch unser damaliger CEO, der Stefan, ob ich mir wirklich sicher bin, dass ich das machen will, weil ich mich natürlich schon verletzlich zeige und irgendwo auch angreifbar mache. Aber ich war mir so sicher, ich will das zeigen. Ich will offen drüber sprechen, dass ich auch immer wieder Selbstzweifel habe, dass ich auch immer wieder irgendwie an dem Punkt stehe, wo ich mich wie so eine Heuchlerin oder eine Hochstaplerin fühle. Und das kam unglaublich gut bei dem Team an. Also ich glaube, man kann ganz viel auch Vorbild sein, indem man einfach offen auch zu seinen eigenen Problemen steht oder eben auch offen über seine Fehler spricht. Was habe ich alles falsch gemacht, gerade so am Anfang als Führungskraft? Und zu zeigen, es ist nicht immer leicht, also da auch wirklich offen und ehrlich zu sein, aber eben auch Tipps zu geben, wie ist man selbst mit diesen Schwierigkeiten umgegangen. Und ich freue mich immer wahnsinnig, Mentorin zu sein. Ich schaue, dass ich immer so 2 Mentees gleichzeitig habe bei uns im Unternehmen, um denen halt auch wirklich gerecht werden zu können, um eben wirklich auch ja regelmäßig den Austausch zu haben. Und da muss ich sagen, Kudos an unser tolles Learning- und Development-Team bei Westwing, weil die wirklich auch dieses Mentor-Matching so gut machen, dass ich das Gefühl habe, die weisen mir dann auch immer wirklich Mentees zu, die sehr, sehr ähnliche Themen gerade haben, wie Themen, die ich bereits durchlaufen habe, sodass ich dann eben auch super gut über meine eigenen Erfahrungen sprechen kann. Und das Schöne ist, ich kann da viel weitergeben, aber ich lerne auch ganz viel nochmal von denen.
Um nochmal kurz zu diesen Weiterbildungen zu kommen, eine Studie des Hans-Böckler-Instituts hat gezeigt, dass vor allem die Weiterbildung, die so richtig die Karriere vorantreiben, vielleicht auch längerfristig andauern, doch häufiger von Männern genutzt werden als von Frauen, dass sie da so ein bisschen hinten abfallen. Hast du die Wahrnehmung auch oder würdest du sagen, nee, das gibt da gar keine strukturellen Probleme bei den Weiterbildungen?
Das ist ja super spannend. Das hatte ich so noch gar nicht gehört. Was wir tatsächlich immer haben, ist ein Leadership-Onboarding-Programm für angehende Führungskräfte, wo wir tatsächlich von Anfang an gesagt haben, die Trainings sind verpflichtend. Und gar nicht, weil wir jetzt irgendwie überlegt hatten, vielleicht gibt es sonst einige Frauen, die sich dann nur für einige Trainings interessieren und Männer für die anderen, sondern weil wir einfach gesagt haben, das ist irgendwie unser Minimum an Trainings, die jede Führungskraft durchlaufen haben sollte, weil eine Führungskraft natürlich eine unglaubliche Verantwortung hat und weil wir, finde ich, auch eine Verantwortung unserem Team gegenüber haben, sicherzustellen, dass jede Führungskraft so dieses Toolkit hat, um gut führen zu können und auch führen zu können entsprechend unserer Leadership Principles. Deswegen haben wir das einfach von vornherein verpflichtend gemacht. Es gibt dann noch einige Trainings on top, die freiwillig sind. Da sehen wir eben schon, dass es krasse Unterschiede gibt, wie sich Männer und Frauen für Trainings entscheiden. Und ich glaube, das ist dann wieder so ein bisschen, wenn wir auf die Frage von vorhin gehen, gibt es da irgendwie ja Themen, die vielleicht besonders interessant sind für Frauen, dann sehen wir schon, dass gerade so eben die Frauen sich vielleicht mehr für Trainings interessieren, wenn es um das Thema selbstbewusstes Auftreten, Influence geht oder auch so das Thema, wir hatten auch Deep Dives so zum Thema, wie vermeide ich People-Pleasing? Das ist oft auch was Frauen nochmal gerne einfach vertiefen, weil ich glaube, das ist schon auch eine Tendenz, die wir manchmal bei Frauen eher sehen, dieses es allen recht machen wollen, darauf bedacht zu sein, irgendwie Konflikte zu vermeiden, Harmonie zu schaffen. Und da sehen wir eben, dass gerade Frauen dann auch gerne sich da Tipps holen, wie komme ich aus dieser Falle raus, wie schaffe ich da wirklich ja eine respektierte Führungskraft zu sein, wo es eben nicht darum geht, gemocht zu werden, sondern respektiert zu werden. Oder ein anderes Thema, was ich auch oft sehe, ist so dieses einfach mal machen, also gerade wenn es so darum geht, ins Handeln zu kommen, das ist schon auch nochmal ein Trainingsprogramm oder ein Thema, wenn wir da Sessions dazu anbieten, wie schaffe ich es denn auch, diesen Perfektionismus abzulegen, wo sich tendenziell mehr Frauen dafür interessieren. Also so das sind dieses, ich ziehe das jetzt durchdenken, was Männer vielleicht häufiger einfach direkt an den Tag legen, Das ist vielleicht auch nochmal was Frauen vielleicht tendenziell ein bisschen mehr bei uns suchen von sich aus.
Das führt uns auch ein Stück weit zu dem Thema, führen Frauen denn tatsächlich anders, und zu einer Debatte, die ja auch stark umstritten ist, im Sinne von, dass wir eben auch da schnell mal Klischees bedienen. Was würdest du denn sagen, wie wichtig ist es eben darüber zu sprechen, ob Frauen wirklich anders führen, und wie kriegen wir das hin, darüber zu sprechen, ohne eben nur Klischees zu bedienen?
Ja, ich glaube, die Frage müssen wir so ein bisschen schon kritisch auch betrachten. Also zunächst einmal, ja, ich glaube, es gibt bestimmt Stärken, die viele weibliche Führungskräfte mitbringen, aber das bedeutet eben nicht, dass Männer diese nicht auch haben können und umgekehrt. Also es ist ja einfach so, dass Menschen unterschiedlich sind, und das Geschlecht allein sagt nicht alles darüber aus, wie jemand führt. Das heißt nicht, dass es keine Unterschiede gibt, aber wir sollten wirklich vorsichtig sein, nicht in die Falle der Klischees zu tappen. Und auch das ist natürlich wieder so ein bisschen ein Teufelskreis. Also das, was wir eingangs besprochen haben, so diese kulturelle Prägung, die ist halt einfach da. Und damit müssen wir jetzt auch umgehen. Aber wir sollten sie nicht wieder verstärken. Also ich glaube, es ist dann sehr, sehr wichtig, darüber zu sprechen, zu sagen, das ist die Realität. Wahrscheinlich ist es für viele Frauen in unserer Generation noch ein Thema. Deswegen möchten wir euch auch supporten dabei, damit umzugehen. Lasst uns aber dafür sorgen, dass wir die letzte Generation sind, die das so leben. Lasst uns hoffen, dass das in Zukunft nicht mehr nötig sein wird. Aber aktuell, Stand heute, es gibt einfach tief verwurzelte Vorstellungen darüber, welche Eigenschaften eine Führungskraft haben sollte. Und oft werden diese Eigenschaften wirklich mit diesen traditionellen männlichen Attributen assoziiert, wie Durchsetzungsvermögen etc. Und wenn ich jetzt so höre, die Strömungen gerade in den USA, dann könnte ich echt die Hände vom Kopf zusammenschlagen. Also gerade jetzt, wenn man Meta anschaut, Mark Zuckerberg, der irgendwie gerade wieder mehr Männlichkeit einfordert, dann ist das halt wirklich so für mich ein Schritt in die falsche Richtung. Und halt auch, also wirklich über, ich sehe das selbst manchmal auch, nicht bei Westwing intern, aber wenn ich extern auftrete, wenn ich so diese klassischen männlichen Attribute zeige, also ich würde sagen, ich bin inzwischen schon sehr tough und direkt, dann wird mir das häufig als irgendwie weniger sympathisch ausgelegt. Das ist halt echt bitter, dass es so widersprüchliche Erwartungen einfach an Frauen aktuell gibt, die es wirklich schwierig dann auch machen, in der Führungsrolle akzeptiert und respektiert zu werden.
Dann können wir doch da noch anschließen. Du hast ja vorher gesagt, ihr seid gut aufgestellt, auch bis in C-Level mit einem hohen Frauenanteil. Wenn ich mich richtig erinnere, seid ihr ein 8-köpfiges Executive Board und aber da nur mit 2 Frauen besetzt. Nur in Anführungszeichen, aber da haben wir eben noch keine paritätische Verteilung. Wie sind denn da deine Erfahrungen und was würdest du sagen, woran hakt es jetzt da noch, dass ihr dort noch nicht gleich verteilt seid, obwohl ihr sonst so einen extrem hohen Frauenanteil habt?
Ja, das ist mir auch noch ein großer Dorn im Auge und genauso unseren CEO. Also es liegt sicherlich nicht an unserer Bereitschaft oder unserem Streben danach, mehr Frauen ins C-Level zu holen. Und deswegen finde ich schon auch wichtig, ich finde, es gibt ja so oft sehr schnell irgendwie Shitstorms, wenn man sieht, wie wenig Frauen sind irgendwie in Vorständen etc. Ich finde schon, man muss sich aber auch die Mühe machen, mal auf die individuellen Gegebenheiten zu schauen und auch zu schauen, wie viel Fortschritte haben die Unternehmen schon gemacht etc. Wir waren auch schon mal mehr Frauen im C-Level. Das ist dann wirklich natürlich schade, wenn dann gerade weibliche C-Level-KollegInnen gehen. Und ja, tatsächlich ist es schon so, dass wir eben immer auch sagen, gewisse Positionen, das sollten eigentlich Frauen sein. Aber am Ende, und das haben wir bei Westwing einfach in allen Bereichen, wir arbeiten nicht mit Quoten, sondern wir sagen einfach, wir wollen die besten Leute in den Positionen haben, die genau das mitbringen, was wir brauchen. Und da sagen wir halt auch wirklich, wir haben den Anspruch, gerade im C-Level das beste Führungsteam zu haben, unseren Investoren gegenüber, unseren KundInnen gegenüber, unserem Team gegenüber. Und das sind aktuell die Personen, die wir da in den Rollen haben. Und das sind Personen, die teilweise intern aufgestiegen sind, sind teilweise auch Personen, die wir extern reingeholt haben. Und ihr könnt mir glauben, die letzten Positionen, die wir jetzt so extern besetzt haben, CFO, CMO, wir haben uns so viel Mühe gegeben, weibliche KandidatInnen zu finden, die wir auf die Position ziehen können. Und am Ende war es dann aber wirklich bei beiden Fällen so, dass wir gesagt haben, wir haben einen Top-Match und das ist halt jetzt nun mal ein Mann. Und wie diskriminierend wäre es jetzt auch irgendwo zu sagen, wir nehmen die Person nicht, weil es ein Mann ist. wir haben weiterhin dieses Bestreben, auch gerade intern noch mehr drauf zu setzen. Wie schaffen wir es gerade so diese VP-Riege aufzubauen, dass wenn wir das nächste Mal jemanden haben, der das Unternehmen verlässt, dann auch jemand vielleicht intern hochziehen kann von unseren tollen Frauen, die wir bei Westwing haben. Aber ja, gerade die Gap ist einfach noch da. Das kann man auch nicht schön reden. Das wäre für uns als Company sicherlich auch besser, wenn wir da noch mehr Frauen hätten. Aber ja, it's a way to go.
Und gibt es Dinge, von denen du sagst, die müssen wir auf jeden Fall künftig noch stärker betreiben, um den Frauenanteil noch zu erhöhen? Siehst du da noch Stellhebel?
Ja, ich glaube gerade so das Thema noch mehr Flexibilität, also so dieses Thema Nanny-Services, was wir uns gerade zum Beispiel anschauen, ist ja nur ein Beispiel dafür. Dann aber auch so das Thema Effizienz. Also ich finde, wir schauen uns auch viel an, gerade was kann künstliche Intelligenz auch dazu beitragen, um noch mehr Rollen wirklich in Teilzeit möglich zu machen und auch mit vielleicht einer geringeren Stundenzahl. Denn de facto ist ja auch völlig fein, wenn eine Frau sagt, sie will Karriere machen, aber sie kann halt nun mal nicht irgendwie die 30 Stunden leisten, die ich vorhin erwähnt habe. Und das ist, glaube ich, ein Riesenhebel. Generell natürlich KI irgendwie im HR wird gerade rauf und runter diskutiert. Aber so das Thema Work smarter, not harder ist, glaube ich, wirklich so in unseren Köpfen. Und da wirklich jetzt auch zu schauen, wie schafft man es denn, gerade so den Anteil wirklich manueller, administrativer Aufgaben zu reduzieren, um dann wirklich irgendwie die Arbeitszeit, die man hat, möglichst wertbringend einsetzen zu können. Ich glaube, das ist auch nochmal ein großer Hebel, den wir uns auf jeden Fall auch weiterhin anschauen werden.
Da schweifen wir jetzt so ein bisschen ab, aber das würde mich trotzdem noch kurz ein bisschen konkret interessieren im HR-Bereich, wo ihr da genau auf KI setzt oder vielleicht auch im L&D-Bereich. Also ist so KI als Lernbegleiter so ein Ziel von euch oder was genau habt ihr da, wo ihr sagt, da könnt ihr wirklich eben dieses Work Smarter dank KI durchsetzen?
Also ich glaube, bei uns ist gerade erstmal viel tatsächlich so im People-Operations-Bereich. Also wenn ich jetzt irgendwie innerhalb von meinem Team anschaue, wo man schon sehr viel irgendwie dann auch automatisieren kann. Talent Acquisition nutzt sehr viel tatsächlich KI, wenn es auch darum geht, irgendwie Job-Ads zu erstellen, Interview-Leitfäden etc. Also da kann man inhaltlich sehr, sehr viel machen. Wir sind noch nicht so weit, dass wir zum Beispiel sagen, wir nutzen KI für die Selektion. Da sind wir auch noch so ein bisschen skeptisch, weil ich finde, oft steckt ja doch mehr hinter den CVs. Aber ich glaube, das ist natürlich auch noch ein großer Hebel, den man haben könnte. Learning und Development finde ich total spannend. Da sind wir auch mal wieder im Austausch mit Firmen, die jetzt gerade auch so das Thema KI-gestütztes Learning enablen. Also ich glaube, da ist noch wahnsinnig viel offen. Ich finde aber auch wichtig, dass man eben von People-Seite nicht nur auf sein eigenes Team schaut, sondern wirklich eben auch schaut, gemeinsam natürlich mit Tech und anderen Bereichen, wie kann man eben auch company-wide KI sinnvoll nutzen. Und da gibt es natürlich jetzt irgendwie unendlich Anwendungsfelder, zum Beispiel das Thema Übersetzung bei uns. Wir sind in sehr vielen europäischen Ländern aktiv und da macht es natürlich total Sinn, eben zu schauen, wie können wir KI dafür nutzen oder CGI, also Computer Generated Images. Wir geben so viele Bilder nach draußen, wo man natürlich auch eben überlegen kann, muss man dafür jedes Mal nach irgendwo, keine Ahnung, Barcelona fliegen und da ein aufwendiges Shooting machen oder kann man da nicht viel auch tatsächlich über AI abbilden? Also ich finde, es ist so eine spannende Zeit gerade. Ich glaube, wir können uns noch gar nicht vorstellen, was da alles möglich ist. Und unser Anspruch ist auf jeden Fall, da am Ball zu bleiben, um eben auch zu sehen, wie können wir KI sinnvoll für uns nutzen und vielleicht noch eine Note, weil ich es einfach auch spannend finde, diese ganze Entwicklung rund um KI wird die Führungsskills, die vielleicht eher weiblich konnotiert sind, wie Empathie, emotionale Intelligenz, Kommunikation etc., ja nur noch wichtiger machen, weil da bin ich fest davon überzeugt, das wird KI niemals ersetzen können und deswegen glaube ich, können wir Frauen da in Zukunft vielleicht sogar einen kleinen Wettbewerbsvorteil haben.
Ich finde, das ist ein super Schlusswort. Da möchte ich gar nichts mehr hinzufügen. Das führt uns aber noch zu unserer Abschlussfrage, die du nur in so 2 bis 3 Sätzen beantworten solltest. Und zwar Female Leadership, ein überdiskutiertes Thema oder doch immer noch unterbelichtet?
Für mich ist Female Leadership nach wie vor ein Thema, was wir diskutieren müssen, was wir pushen müssen, was wir ganz viel besprechen müssen, um weiter laut zu bleiben. Denn wir sind lange noch nicht da, wo wir hingehören.
Tipptopp. Jetzt loben wir uns einfach alle drei nochmal gegenseitig.
Ich bin auch. Das war super, wie ihr das gemacht habt.
Nein, Spaß beiseite. Vielen Dank für deine Einblicke in deine Arbeit und deine Wahrnehmung zu diesem Thema.
Ja, vielen Dank für die tiefen Einblicke, die du uns gegeben hast.
Super gerne. Vielen Dank, Julia. Vielen Dank, Christina. Hat mich riesig gefreut, hier zu sein, mit euch sprechen zu können. Und ja, ich glaube, indem wir genau diese Konversationen aufrecht erhalten, können wir auch wirklich was bewegen.
Super.
Vielen Dank.
In diesem Sinne. Tschüss.
Ciao.
Jetzt hatten wir echt ein schönes Beispiel dafür, wie Frauenförderung in einem jungen mittelständischen Unternehmen aussehen kann. Und was ich auch schön fand, ist, wie Miriam eben ihre eigene Karriere beschreibt und auch mit ihren Stärken und Schwächen sehr offen umgeht und die auch nach außen kommuniziert. Und spannend fand ich auch, dass sie zugegeben hat, dass es natürlich einfacher ist, in ihrer Branche vielleicht mehr Frauen anzuziehen. Insofern wäre natürlich die Frage, wie funktioniert das Ganze in eher männlich geprägten Branchen? Also auch ein Aufruf an euch, liebe Hörer, wenn ihr da schöne Praxisbeispiele habt aus eurem eigenen Unternehmen oder Unternehmen kennt, die da schon gute Initiativen gestartet haben, dann einfach immer her damit.
Oder genauso auch, wenn ihr Kritik und Feedback zu unserem Podcast habt, denn man könnte ja schon sagen, die Frauenquote in unserem Podcast lag mal wieder bei 100%. Ja. Vielleicht hängen wir auch das Frauenthema zu hoch. Vielleicht sagen ja auch einige, ihr müsst mal was anderes bringen. Also insofern auch da. Meldet euch gerne bei uns.
Und dann würde ich sagen, haben wir jetzt eine passende Checkout-Frage dafür.
Checkout.
Die da nämlich lautet, was ist denn dein Trigger-Thema, bei dem du entweder anfängst, sofort mitzudiskutieren, weil es dir wichtig ist, oder bei dem du gleich aussteigst, weil es dich einfach nur nervt?
Also wir diskutieren ja über viele HR-Themen natürlich bei uns bei der Arbeit und deswegen fällt mir halt auch gleich eins ein, worüber wir auch schon viel diskutiert haben und das mich irgendwie sehr stark triggert, nämlich die 4-Tage-Woche. Ich finde das immer ganz, ganz schwierig, dass man jetzt versucht, da die Arbeitszeit so in starre Strukturen zu gießen, statt einfach mal zu verstehen, was eigentlich genau Vertrauensarbeitszeit heißt. Ich weiß, es gibt die rechtlichen Regularien, die das natürlich auch ein Stück weit einschränken, aber es kommt mir immer sehr engstirnig einfach vor. Und gleichzeitig sehe ich natürlich auch, dass wir da immer viel in Themen unterwegs sind, die eben einfach Büroarbeiter, Arbeiterinnen betreffen. Und ja, ein Thema, wo ich dann nämlich dann lieber drüber diskutiere, ist eben, wie man auch mal unseren Fokus erweitern kann, die Perspektive, nicht nur immer über Themen diskutieren, die halt Menschen betreffen, die im Büro arbeiten, sondern eben auch mal schauen, wer im direkten Kundenkontakt steht, wer auf dem Shopfloor arbeitet in der Produktion, wie da eigentlich Lernen funktioniert und da mal ein bisschen die Perspektive zu erweitern und darüber zu diskutieren, da bin ich immer gerne dabei.
Das finde ich sehr spannend, weil ich nämlich erst letzte Woche tatsächlich mit meiner Ärztin drüber gesprochen habe, dass mir erst jetzt wieder auffällt, dass diese ganzen, man kann es glaube ich schon Privilegien nennen, dass ich so flexibel arbeiten kann, für sie halt überhaupt nicht zutreffen mit hier Homeoffice ist überhaupt nichts drin. Und da denke ich eben immer, oft wird es ja auch so diskutiert, dass das irgendwie Privilegien sind für AkademikerInnen, aber das stimmt einfach überhaupt nicht. Es gibt so viele Berufsfelder, in denen diese ganzen New Work-Maßnahmen und das flexible Arbeiten überhaupt nicht greifen. Da ist mir das tatsächlich auch nochmal klar geworden.
Auch da das Thema Perspektiverweiterung. Ich fand nämlich sehr interessant, dass mir neulich eine Freundin erzählt hat, dass sie in ihrer Hausarztpraxis, wo sie arbeitet, einen Tag Homeoffice macht.
Nein, Wahnsinn, für die ganzen Akten und Papierkram. Richtig. Und sowas. Ja, ist eigentlich auch ganz clever. Aber ich habe noch ein anderes Thema, das mich extrem triggert. Das habe ich neulich, habe ich nämlich wieder einen Artikel drüber gelesen, dieses Toxic Positivity. Also ich stimme dem voll zu, dass man in vielem das Positive sehen sollte und sich auch immer wieder fragt, wenn man sich über Dinge ärgert, was ist aber gerade positiv, aber diese übermäßige Betonung, als wäre immer in allem etwas Gutes zu finden, das finde ich einfach zu viel und eben dieses Phänomen ist ja auch schon benannt und hat auch negative Konsequenzen, weil man dann eben immer denkt, naja, wenn ich offenbar nichts Positives sehe, bin ich eigentlich auch selbst schuld dran und das kann auch eine richtige Negativschlaufe nach sich ziehen.
Ich glaube, das ist jetzt heute ein mega Aufruf Krass. An alle unsere HörerInnen geworden. Wir haben jetzt Themen vorgeschlagen, über die wir gerne diskutieren wollen, haben auch noch dazu aufgerufen, uns noch mehr vorzuschlagen. Also ich glaube, wir gehen jetzt demnächst so voll in die Planung des nächsten halben Jahres oder Jahres mit unseren Podcast-Folgen, weil wir jede Menge Themen haben.
Insofern, wenn ihr aber trotzdem jetzt auch noch über die Feiertage ein bisschen Input braucht, dann könnt ihr natürlich alte Folgen hören, ihr könnt in unser Heft reinlesen, auf LinkedIn vorbeischauen, wobei ich ehrlich gesagt ein kleines Päuschen mache über die Feiertage, aber unser Online-Portal wird immer bestückt sein und die App natürlich auch.
Genau, in dem Sinne, macht's gut, schöne Feiertage und bis danach.
Tschüss.
Tschüss.
Neues Lernen, der Podcast. Corporate Learning weitergedacht mit Christina Enderle da Silva und Julia Senner.